Gespenster ohne Seele? Gegen Mitte der 30er Jahre brachte im Londoner Stadtteil North Kensington ein großer roter Bus mit der Nummer 7 die Autofahrer in arge Bedrängnis. Die Kreuzung St. Mark's Road und Cambridge Gardens galt schon lange als gefährlich, denn sie war von beiden Straßen aus nicht einsehbar. Es hatte hier schon zahlreiche Unfälle gegeben. Die Entscheidung der örtlichen Behörden, die Kurve zu begradigen, ging zum Teil auf die Klagen von Autofahrern zurück, die spät nachts an der Kreuzung zusammengestoßen waren. Sie behaupteten, ein Doppeldeckerbus ausgewichen zu sein, der während der frühen Morgenstunden, wenn kein Linienbus mehr verkehrt, die St. Mark's Road entlang gebraust sei. Ein typischer Bericht an die Polizei Kensington lautete: Ich fuhr um die Ecke und sah einen Bus auf mich zurasen. Die Lichter in beiden Etagen und die Scheinwerfer brannten, doch ich konnte keinen Fahrer und auch keine Fahrgäste erkennen. Ich riss das Steuer herum, kam auf den Bürgersteig und schleifte an der Wand entlang. Danach war der Bus verschwunden. Nach einem tödlichen Unfall, bei dem der Fahrer ausgewichen und frontal gegen die Mauer geprallt war, teilte ein Augenzeuge dem Untersuchungsrichter mit, er habe den geheimnisvollen Bus auf das Auto zurasen sehen. Sekunden, bevor der Fahrer von der Straße abkam. Als der Untersuchungsrichter mit vielleicht verständlichem Zynismus reagierte, bezeugten etliche Anwohner, dass sie ebenfalls den Gespensterbus gesehen hatten. Unter ihnen befand sich auch ein Angestellter der örtlichen Verkehrsbehörde, der behauptete, gesehen zu haben, wie das Fahrzeug am frühen Morgen am Busbahnhof vorgefahren sei, dort kurz mit laufendem Motor gestanden habe und dann plötzlich verschwunden sei. Das Geheimnis wurde nie geklärt, doch nachdem die gefährliche Kurve entschärft worden war, wurde der Geisterbus nicht mehr gesehen. Man vermutete, die Vision des Busses sei auf diese Stelle projiziert worden, um auf die Gefährlichkeit der Kreuzung hinzuweisen. Doch von wem? Wenn die Projektion im Gehirn der Autofahrer entstand, so wurde sie auf die Passanten übertragen, ganz zu schweigen von den Angestellten am Busbahnhof, der das Fahrzeug aus einer ganz anderen Perspektive sah. Der Phantombus von Kensington illustriert ein Problem, vor dem seit Jahrhunderten jeder steht, der Gespenster für die Geister der Toten hält. Wenn ein Gespenst die Seele eines Verstorbenen ist, der zur Erde zurückkehrt, wie lassen sich dann Phantombusse erklären? In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, warum auf die Erde zurückkehrende Geister nicht nackt erscheinen. Denn es kommt bis auf sehr wenige glaubwürdige Ausnahmen nicht vor. Lyle Watson bringt dies in seinem Buch Supernature sehr treffend zum Ausdruck. Ich bin im Prinzip bereit, die Möglichkeit eines Astralkörpers einzuräumen. Doch nichts überzeugt mich davon, an Astralschuhe, Hemden und Hüte zu glauben. Einer der überzeugendsten Berichte über eine seelenlose Erscheinung ist im Tagebuch des Towers von London aufgezeichnet. Eines Ortes, der im Volksglauben von Geistern beherrscht wird. Der Eintrag stammt von Edmund Swift, der 1814 zum Aufseher über die Kronjuwelen ernannt wurde. Bis 1842 blieb er insgesamt 28 Jahre im Amt. Wir lassen uns am besten von ihm selbst berichten, was er an einem Sonntagabend im Oktober 1817 gesehen hatte. Ich saß mit meiner Frau, unserem kleinen Jungen und der Schwester meiner Frau beim Abendessen im Wohnzimmer des Juwelenhauses. Dies soll das trübsinnige Gefängnis von Anne Boleyn und von den 10 Bischöfen gewesen sein, die Oliver Cromwell hierher gebracht hatte. Alle Türen waren geschlossen. Die Fenster waren mit schweren dunklen Vorhängen verhängt und das einzige Licht im Zimmer stammte von 2 Kerzen auf dem Tisch. Ich saß am Fußende des Tisches, mein Sohn rechts von mir, meine Frau zum Kaminsims hin und ihre Schwester gegenüber. Ich hatte meiner Frau ein Glas Wasser gereicht und als sie es an die Lippen hob, hielt sie inne und rief aus: Mein Gott, was ist das? Ich blickte auf und sah einen zylinderförmigen Behälter ungefähr von der Stärke eines Armes, der einem Glasrohr ähnelte und zwischen der Decke und dem Tisch schwebte. Es schien eine dichte, weiße und blassblaue Flüssigkeit zu enthalten, die sich ununterbrochen im Zylinder drehte und vermischte. Dieser Vorgang hielt ungefähr 2 Minuten lang an. Dann bewegte er sich zu meiner Schwägerin, folgte der ovalen Form des Tisches und kam zu meinem Sohn und mir. Als er an meiner Frau vorbeischwebte, hielt er für einen Augenblick über ihre rechten Schulter an, sie duckte sich, bedeckte mit beiden Händen ihre Schulter und sagte: »O Christus, es hat mich ergriffen!« Selbst jetzt, beim Schreiben, fühle ich noch das Grauen jenes Augenblickes. Ich ergriff meinen Stuhl und schlug nach der Erscheinung. Der Schlag traf die Wandtäfelung hinter ihr. Dann überquerte der Gegenstand das obere Tischende und verschwand in der Nische des gegenüberliegenden Fensters. Diese eigenartige Erscheinung kehrte nicht wieder. Doch nach dieser Erfahrung konnte Swift einige Jahre später sicher verstehen, dass ein Soldat im Tower vor Schreck starb, weil er vor Swifts Haustür eine Erscheinung gesehen hatte. Der Soldat befand sich um Mitternacht auf einem Wachgang vor dem Juwelenhaus, als er plötzlich ein kehliges Knurren hinter sich vernahm. Er drehte sich um und sah einen gewaltigen schwarzen Bären, der sich auf die Hinterpfoten gestellt und die Fangzähne entblößt hatte. Seine Augen waren rot vor Wut und er schlug mit den Tatzen nach dem Soldaten. Dieser rammte ihm sein Bajonett in den Bauch, doch die Waffe ging ungehindert durch das Tier hindurch und die Erscheinung verschwand. Einige Augenblicke später fand eine Patrouille den Mann bewusstlos auf. Das Bajonett steckte in dem massiven Holz der Tür. Noch immer bewusstlos wurde der Soldat in den Wachraum gebracht, wo ein Arzt feststellte, er sei weder betrunken noch eingeschlafen. Am nächsten Morgen befragte ihn Swift. Der Soldat erzählte immer wieder seine merkwürdige Geschichte, bis er nach 3 Tagen starb. Ungefähr 300 Jahre lang, bis gegen Mitte des 17. Jahrhunderts, befand sich im Tower eine königliche Menagerie. Zu den Tieren, die dort gehalten wurden, gehörten auch einige Bären. Obwohl kein Bericht über eine Autopsie des Soldaten erhalten ist, könnte sein Tod 3 Tage nach dem Erlebnis darauf hindeuten, dass er krank war, ohne es zu wissen, und dass es sich bei der Erscheinung um eine Halluzination handelte, die durch seine Erkrankung verursacht war. Wenn es sich bei Gespenstern um Geister von Toten handelt, spricht mehr für tierische als für menschliche Gespenster. Denn Tiergespenster sehen genau wie lebende Tiere aus. Vielleicht spielt bei den paranormalen Erscheinungen von Tieren auch eine Rolle, dass der Mensch die meisten seiner natürlichen Instinkte verloren hat, während dies bei Tieren nicht der Fall ist. In den Vereinigten Staaten, Europa und großen Teilen Afrikas sind Geschichten über Phantomhunde sehr verbreitet. Gespenstische Pferde, Kühe und sogar Schafe haben ihren festen Platz in der Volksüberlieferung. Obwohl, wie alle Volkserzählungen, die Berichte über Gespenstertiere im Laufe der Jahrhunderte verzerrt wurden, muten einige doch sehr überzeugend an. 1908 zum Beispiel untersuchte die Englische Gesellschaft für Parapsychologie einen Fall, bei dem ein Phantomschwein in Hoe Benham bei Newbury, Berkshire erschienen war. Am 2. November 1907 saßen die beiden jungen Männer Oswald Pittman und Reginald Ward malend im Garten ihres Hauses, der Villa Laburnum. Um 10 Uhr stand Pittman auf, um mit dem Milchmann zu sprechen. Er sah seine Freundin Clarissa die Straße herunterkommen. Sie hatten sich zu einer Malstunde verabredet. Neben ihr lief, wie ein Haushund, ein großes Schwein mit einem ungewöhnlich langen Rüssel. Als Pittman Ward darauf aufmerksam machte, bat ihn dieser, er solle Fräulein Miles sagen, sie solle das Tier draußen lassen und die Gartentür gut schließen. Ward war begeisterter Gärtner und wollte vermeiden, dass das Tier zwischen die Pflanzen geriet. Doch als Fräulein Miles ankam, war sie allein. Sie sagte, sie wisse nichts von dem Tier und sei ihr auch keins gefolgt, denn dann hätte sie es zweifellos grunzen und laufen hören. Pittman und sie gingen die Straße entlang und fragten mehrere Kinder, ob sie an jedem Tag ein Schwein gesehen hätten. Niemand konnte dies bejahen. Am folgenden Morgen wurde der Milchmann von dem verwirrten Pittman gedrängt, schriftlich zu bestätigen, dass er kein Schwein gesehen hatte. Er wies darauf hin, dass wegen der Schweinepest in der Gegend die Schweine nicht in den Hof verlassen durften und jedes streunende Tier getötet werden sollte. Pittman und Ward gingen für einige Monate nach London und berichteten dort den eigenartigen Vorfall einem Mitglied der Parapsychologischen Gesellschaft. Als sie im Februar nach Hoe Benham zurückkehrten, war die Geschichte von Pittmans Erscheinung schon überall bekannt. Die Dorfbewohner legten ihre natürliche Zurückhaltung ab und überschütteten sie mit Geschichten über frühere Phantome. Im Ort wurde gemunkelt, sie würden alle von dem Selbstmord des Bauern Tommy King herrühren, dessen 1892 abgerissener Hof an der Straße gelegen hatte. Eintragungen im Kirchenregister zeigten, dass es 2 Tommy Kings gegeben hatte. Der eine war 1741 gestorben und der andere 1753. Doch es ließ sich nichts erkennen, welcher sich umgebracht hatte. Ein alter Mann namens John Barrett berichtete, er sei im Jahre 1850, als er noch ein Junge war, mit 7 oder 8 Männern in einem Heuwagen die Gasse entlang gefahren. Und plötzlich sei ein weißes Ding in der Luft erschienen. Das Ding sprang herum und die Pferde schnaubten, bis der Wagen in der Nähe von Kings Hof kam, wo es verschwand. Die Sensibilität von Tieren, insbesondere von Katzen und Hunden, für paranormale Phänomene ist allgemein bekannt. Der Parapsychologe Dr. Robert Morris aus Kentucky verwendete in den 60er Jahren in seinen Experimenten Tiere als Kontrollen. Er berichtete über seine Untersuchungen eines Spukhauses, in dem sich in einem Zimmer eine Tragödie ereignet hatte. Er setzte einen Hund, eine Katze, eine Ratte und eine Klappeschlange als Versuchstiere ein. Als der Hund sich kaum einen Meter in dem Zimmer befand, knurrte er seinen Herrn an und wich zur Tür zurück. Kein gutes Zureden konnte das Tier davon abhalten, den Raum zu verlassen, und es weigerte sich, ihn erneut zu betreten. Die Katze wurde auf den Arm ihres Besitzers in das Zimmer gebracht. Als sie sich ungefähr einen Meter im Raum befand, sprang sie auf die Schulter ihres Herrn, krallte sich fest und sprang dann auf den Boden, von wo aus sie zu einem Stuhl blickte. Mehrere Minuten lang fauchte sie zu dem leeren Stuhl in der Zimmerecke hin, bis sie fortgetragen wurde. Die Klapperschlange nahm sofort eine Angriffsstellung ein, die sich gegen den gleichen Stuhl richtete, für den sich die Katze interessiert hatte. Nach einigen Minuten bewegte sie langsam den Kopf zu einem Fenster, zog sich dann zurück und nahm etwa 5 Minuten später erneut ihre wachsame Haltung ein. Nur die Ratte reagierte überhaupt nicht. Alle 4 Tiere wurden einige Zeit später in ein anderes Zimmer getestet. Hier benahm sie sich völlig normal.